Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Es geht um Osteopathie und ich habe den lieben Daniel und den lieben Tobias zu Gast. Hallo ihr beiden.
Hallo. Schön, dass wir sein
dürfen. Also ihr seid Osteopathen und ihr könnt ja vielleicht erstmal erzählen, wie kamt ihr zur Osteopathie? Wie war so euer Weg?
Also im Grunde hat es erstmal angefangen, dass wir uns beide in der Physiotherapie-Ausbildung kennengelernt haben. Also wir waren beide einfach schon immer sehr begeistert, alles was so einen Bewegungsapparat betrifft, Sportlichkeit. Und da hatten wir einen ganz, ganz tollen Dozenten, der auch schon Osteopath war zu der Zeit. Und der hat uns immer wieder Einblicke gewährt, auch was Osteopathie bedeutet. Hat uns natürlich auch dann am lebenden Objekt manchmal gezeigt, wie so eine osteopathische Behandlung aussieht. Und einfach auch so im Vergleich dann zu dem, was wir in der Physiotherapie gemacht haben, hat uns einfach das Interesse dann irgendwie da so geweckt, den Körper ganzheitlicher zu sehen, einfach auch festzustellen, was kann man noch machen, ohne direkt am Schmerzpunkt oder an der Problemzone zu arbeiten und halt wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen. Und so ist das eigentlich im Grunde gekommen, dass wir dann beide gemeinschaftlich auch entschieden haben, den Weg halt weiterzugehen nach der Physiotherapie-Ausbildung und haben quasi dann auch direkt im Anschluss die Osteopathie-Ausbildung angefangen.
Wie lange ging die denn? Da gibt es ja ganz verschiedene Ausbildungen. Also es ist ja nicht wirklich geschützt, ne? Der Name Osteopath.
Genau. Das ist leider halt noch ein Problem, vor allem halt hier auch in Deutschland, dass der Begriff Osteopathie oder Osteopath nicht geschützt ist. Das heißt, sowohl Wochenendkurse, ja, wo man vielleicht ein Seminar am Wochenende mal besucht, das als Osteopathie anerkannt werden kann, aber auch eine mehrjährige Ausbildung, also bei uns beiden ging die Ausbildung jetzt 6 Jahre lang, berufsbegleitend. Das heißt, wir haben parallel schon auch als Physiotherapeuten gearbeitet, haben natürlich das, was wir gelernt haben, dann einfach auch schon praktiziert, aber ohne es als Osteopathie abrechnen zu können, sondern wirklich einfach nur für uns auch als Übung und für den Patienten natürlich als Mehrwert. Mhm. Ja. Die Patienten, die einfach auch nochmal von dieser ganzheitlichen Sichtweise profitiert haben. Und von unserem Stand her ist es auch immer empfehlenswert, minimal 4 Jahre Ausbildungszeit auch sich zu nehmen, weil es gar nicht mehr so sehr um die Wissensvermittlung geht. Das ist natürlich viel einfach auch an Theorie, die man erstmal lernen darf, aber auch das Gefühl in die Hände zu kriegen. Und das braucht einfach wirklich Zeit. Das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen kann. Man muss einfach viele Menschen angefasst haben, einfach um zu erfahren, was fühlt sich normal an, was fühlt sich nicht so normal an. Und das ist einfach der entscheidende Faktor, dass man dieses Gefühl in die Hände kriegt.
Ja, und wenn ich das sagen darf, es ist in Deutschland auch die Osteopathie, dieses Berufsbild gibt es ja gar nicht. Es ist letztendlich der Heilpraktiker oder der Arzt, der Osteopathie ausübt, zumindest rein, wenn wir die rechtliche Situation betrachten. Mhm. Also Osteopathie ist nur eine Heilmethode, genauso wie Akupunktur, genauso wie Homöopathie etc., ne, die letztendlich ausgeübt wird. Und deswegen, so wie Tobias das schon richtig gesagt hat, reichen bei einigen eben Wochenendkurse, die können dann das Schild Osteopath vorne an die Tür hämmern. Und letztendlich ist es für dich von außen her nicht ersichtlich, was für eine Ausbildung hatte der denn genossen oder wie hat der Osteopathie gelernt. Und das ist eben das, was uns auch wichtig ist, dieses in die Hände bekommen, weil in der Theorie, das muss oder darf man sich ja dann sowieso auch in Heimarbeit, oftmals ist es Anatomie, Physiologie, das kann man relativ gut lernen, wenn man einen Bezug dazu hat und wenn man vielleicht auch einen guten Dozenten hat oder sowas, der das Wissen gut vermittelt. Aber das in die Hände bekommen, das darf tagtäglich passieren. Und ja, so wie wahrscheinlich bei dir in der Praxis auch, genauso bei uns in der täglichen Praxis, entwickelt man sich tagtäglich weiter mit jedem, ich sag mal, Klienten, Patienten, Menschen, den man hat, mit jedem Fall. Da werden wir auch gleich nochmal etwas detaillierter wahrscheinlich einsteigen. Entwickelt man sich selber weiter, seine Fähigkeiten weiter und das ist als Theorie und als Philosophie aufzufassen, dass es eben nie zu Ende ist, dass es auch Spaß macht, sich immer wieder mit Gesundheit auseinanderzusetzen, das macht Osteopathie, denke ich, dann auch nochmal aus.
könnt ihr das erklären? Also Osteopathie sieht man ja nicht viel, wenn das, weiß nicht, wenn das jemand noch gar nicht kennt, der denkt dann, oh, die machen ja eigentlich nicht viel. Könnt ihr das erklären, wie das wirkt, auf welche Weise?
Also im Grunde ist erstmal der wichtigste Punkt, es wird alles mit den Händen ausgeführt. Also es ist eine sogenannte manuelle Medizin, ähnlich wie das vielleicht bei der Massage so ist. Ja, wobei auch da mittlerweile ja immer mehr Hilfsmittel auch benutzt werden. Also es wird mit den Händen ausgeführt. Es wird immer betitelt als eine sanfte Heilmethode. Es wird eher versucht, mit dem Körper zu arbeiten, das heißt, auf den Körper zu hören. Man lernt mit der Zeit auch zu spüren. Man nimmt dann ja wie Bewegung im Gewebe wahr, die einen in eine gewisse Richtung zieht. Und man versucht halt, den Körper zu begleiten. Und nicht so sehr therapeutisch bildet man sich immer sehr schnell eine Meinung, was man selber aus Erfahrung meint, zu tun ist. Und es ist eigentlich eher osteopathisch zu hören, was zeigt der Körper einem? Wo möchte der Körper vielleicht Unterstützung haben? Als Beispiel jemand, der mit Schulterschmerzen kommt, da muss die Ursache für diesen Schulterschmerz nicht im Schulterbereich liegen. Es kann sein, dass einfach ein ganz anderes Körperareal, zum Beispiel das Becken oder die Leber, dass die das eigentliche Problem sind. Und das lernt man einfach auch zu spüren, herauszudifferenzieren, wo braucht der Körper tatsächlich jetzt Unterstützung. Und das sind im Grunde einfach wirklich sanfte Handgriffe, wo man halt mit den Faszien arbeitet. Es kann aber auch genauso gut sein, also der Werkzeugkoffer ist tatsächlich vielseitiger, als man meint, dass man auch mal einen Wirbel einrenkt oder ein Becken einrenkt. Es kann sein, dass man an den Organen Techniken ausführt. Das sind dann eher so Vibrationen oder sanfte Dehnungsreize. Also es ist sehr, sehr vielseitig tatsächlich, aber immer so unter dem Gesichtspunkt ist es eigentlich eher eine sanfte, entspannende, ruhige Art der Behandlung. Also viele Patienten, die auch wirklich das annehmen und dann auch einschlafen oder eindösen, soll einfach so diese globale Wirkung haben, dass man das Nervensystem auch mal runterfährt, wo ja viele, viele Menschen Probleme haben, dass sie immer so auf Anspannung, Stress gepolt sind. Und natürlich das Allerwichtigste soll halt immer ganzheitlich sein. Also immer zu schauen, dass man den Körper als Ganzes betrachtet. Wir nehmen dann zum Beispiel oft auch sowas rein wie Blutwerte, ne? Also dass man auch die innere Medizin mal betrachtet. Was kann man Patienten noch an die Hand geben? Also auch viel Beratung, dass man wirklich einfach möglichst viele Bausteine aus diesem ganzheitlichen Gesundheitsbereich dann mit integriert.
Ja, und als Bild ist immer wieder dieses Spinnennetz, ne? Wenn wir an dem Spinnennetz letztendlich einen Faden durchtrennen, dann steht das ganze System eher unter Spannung. Das Ziel ist eben nicht, da wo das Symptom letztendlich auftritt, zu behandeln und so lange auf diesem Symptom herumzureiten, bis der Patient vielleicht sagt, ja, jetzt ist es gut. Ich sag mal, das war für mich auch immer in unserer Geschichte, eben in dieser physiotherapeutischen Behandlung, das Schwierige, dass man ein kleines Zeitfenster hat, symptomatisch eher arbeitet, wenn der Patient eben sagt, so wie Tobias das schon angesprochen hat, ich habe Schulterschmerzen. Ja, dann hat man in diesen 20 Minuten ganz viel an der Schulter getan. Und die Osteopathie ist ein extrem tolles Hilfsmittel dabei, eben den Blick schweifen zu lassen und zu sagen, okay, die Schulter hat vielleicht das Problem, aber wenn ich hier mein Hemd zusammentackere, dann kann ich die Schulter auch nicht bewegen. Ne? Okay, wo entsteht denn vielleicht dieser Zug? Und das ist eben dieses sanfte Anlegen, wenn ich grob, ich sag mal, Tobias jetzt wegschubse, dann bekomme ich ganz wenig Information. Ne? Erst wenn ich mit offenen Ohren und offenen Händen letztendlich an den Menschen herangehe, dann spüre ich überhaupt, was das Gegenüber mir sagen möchte. Nonverbal natürlich. Ne? Deswegen sind die Behandlungen auch eher ruhiger, sanfter, damit wir mitbekommen. Und wir sind letztendlich auch nur das Mittel, das mitzubekommen, was der Körper gegenüber möchte. Das zu verstehen und darauf einzugehen, ist das Ziel in der Osteopathie. Und das macht dann tierisch Spaß.
Das ist wie ein Lauschen praktisch, ne?
Genau, es ist eigentlich eine Kommunikation mit dem Gewebe zuhören und sich selber auch als Therapeut oder Therapeutin halt zurückzunehmen. Also wir sind halt in den Gesundheitsberufen immer so darauf gepolt, zu machen. Und die Osteopathie ist halt häufig das Gegenteil, also wirklich wenig tun, einfach es auf sich zukommen lassen und das, was man halt mit der Behandlung erreichen will, deswegen ist es auch immer eine interessante Frage, was kann man alles osteopathisch behandeln an Symptomen. Da sage ich immer gerne, eigentlich kann man mit allen Beschwerden kommen, weil die Behandlung zielt nicht nur auf diese eine Beschwerde oder dieses eine Symptom ab, sondern den Körper einfach als Ganzes wieder zu unterstützen, da wo er einfach Schwierigkeiten hat, wo vielleicht die Durchblutung nicht so gut ist, wo vielleicht eine Blockade ist, wo das Gewebe Spannung hat, wo vielleicht ein Narbengewebe ist, dass man dem Körper einfach da weiterhilft, dass er sich als Ganzes wieder besser von alleine regulieren kann. Das heißt, in der Osteopathie glauben wir immer ganz fest an die Selbstheilungskraft des Körpers, den inneren Arzt.
Das hat der Ableger, ne? Der hat irgendwas mit dem inneren Arzt.
Das habe ich mir sehr gerne als Beispiel genommen.
Ne? Hatte ich mir damals nämlich auch das Buch gekauft. Hat es denn irgendwas mit den Akupunkturmeridianen zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang?
Also es ist natürlich, die Meridiane kommen aus der chinesischen Medizin. Es finden sich in vielerlei therapeutischen Konzepten Dinge, die sich widerspiegeln. Ne? Auch die Meridiane verbinden ja gewisse Körperareale.
Ja, genau.
Und auch in der Osteopathie sind gewisse Ketten, obwohl die nicht festgelegt sind. Also es gibt kein therapeutisches Schema, das sagt, immer wenn du mit dem Sprunggelenk umgeknickt bist, gibt es auch rechts Schulterschmerzen. Ne? Mhm. Das wäre zu einfach und deswegen ist es ja umso wichtiger, immer wieder auf das Individuum ganz individuell einzugehen, dass wir nicht sagen, wir hangeln uns an gewissen Energiebahnen entlang, denn der Körper ist ein Ganzes, ein System, was ganzheitlich funktioniert und deswegen gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, wie vielleicht auch gewisse Ketten zusammenhängen. Das ist dann immer wieder eindrucksvoll für vielleicht die Herren oder Damen oder auch Kinder, die zu uns kommen, wenn wir die Hände entweder an den Kopf oder an die Füße legen und anhand dessen vielleicht schon sagen können, ach Mensch, da im Becken gibt es das und das, das fällt uns auf oder vielleicht ist mit denen und den Organen oder hast du emotional das oder das erlebt. Das lässt sich dann dementsprechend erspüren in gewissen Bahnen, die letztendlich der Körper zeigt, aber nicht in diesen klassisch festgelegten.
Mhm. Faszinierend jedenfalls. Wie lange gibt es denn die Osteopathie schon? Wo kommt sie her?
Also im Grunde seit, also wirklich offiziell betitelt wurde es so Ende des 19. Jahrhunderts. Das war ein gewisser Dr. Andrew Taylor Still. Das ist auch immer so der Begründer, der Urvater der Osteopathie, der sich so als erstes einfach Gedanken darüber gemacht hat, den Körper ganzheitlicher zu betrachten. Der wurde damals noch so ein bisschen, das nannte man Bone Setter, also wie so Knochenrichter. Er hat sich sehr stark so auf den Bewegungsapparat fokussiert, hat aber auch immer den Bewegungsapparat in Bezug auf die anderen Körpersysteme gesehen. Hat gesagt, wenn der Knochen, wenn die Gelenke wieder ihre normale Funktion aufnehmen, funktioniert der Körper in allen Körpersystemen wieder besser und kann sich besser selbst regulieren. Und das kommt aus den USA, also es war ein amerikanischer Arzt. In den USA ist das auch tatsächlich weiter verbreitet. Da ist es auch im Grunde schon fast so in die normale Medizin mit integriert, so wie wir Orthopäden oder Neurologen haben. Gibt es dann halt einen Doktor der Osteopathie. Das ist halt dann einfach auch nach Großbritannien dann drüber gewandert. Ist halt ganz interessant, dass da auch die Weitergabe des Wissens oder dieser Philosophie eher immer so erst in 1:1 stattgefunden hat. Also so wie man das vielleicht auch von Handwerksberufen von früher kennt. Es gab immer einen Meister und einen und der Lehrling hat einfach dadurch gelernt, dass er immer quasi mit am Patienten war, mitgelernt hat, direkt im 1:1-Kontakt. Und irgendwann hatte sich das dann halt immer mehr ausgeweitet auf Kleingruppen, ja, die sich dann einfach auch regelmäßig getroffen haben zum Philosophieren, zum aneinander üben, Erfahrungen austauschen. Und ja, mittlerweile ist das halt wirklich dann ein anerkanntes Studium geworden, halt in den USA. Die Benelux-Länder sind da auch etwas weiter, da ist Osteopathie auch etwas
geworden.
Und jetzt so, ich will jetzt mal so sagen, vielleicht die letzten 10, 15 Jahre wird auch Osteopathie in Deutschland immer bekannter. Mhm. Ja, viele wissen auch heute noch nicht so recht, was es eigentlich ist.
Genau, deswegen machen wir das Interview.
Genau, viele teilen einfach ihre positiven Erfahrungen. Ja, das ist manchmal bei, ich sag mal, scheinbar unheilbaren Sachen auf einmal eine Verbesserung gegeben hat. Ja, und das ist natürlich, was irgendwie weitergegeben wird. Das ist... immer Fluch und Segen zugleich, weil die Osteopathie halt kein Allheilmittel ist. Ja, also wir haben auch genug Patienten, die wir behandeln nach bestem Ermessen und es kommt trotzdem nicht zu einer Heilung, sondern vielleicht nur zu einer Verbesserung erstmal oder kurzzeitigen Verbesserung. Aber es ist halt immer, ich finde, ein begleitender Prozess. Also die Menschen einfach begleitet, so wie das früher halt in der Medizin auch so war. Die alten Landärzte, ja, wo einfach die ganze Familie betreut wurde. Da kannte man den Urgroßvater und dann auch das jüngste Mitglied. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass das so in der modernen Medizin ein bisschen verloren geht.
Ja, total schade, ja.
Das war auch der Aufhänger damals von Andrew Taylor Still, der gesagt hat, ich als Arzt stehe nicht dahinter, immer nur mit Chemie oder mit Medikamenten meine Patienten zu versorgen, sondern ich möchte auch dahinter blicken. Ich möchte, ich sag mal, den Selbstheilungsprozess nicht über etwas von außen einfach nur kaputt hauen und totschweigen sozusagen, sondern er will wirklich verstehen, was da in dem Körper passiert. Und das ist eben das, was Tobias schon angesprochen hat. Das ist vielleicht ein Zeichen der heutigen Zeit, dass jeder immer weniger Zeit hat und natürlich die Menschen, die zu uns kommen, genau das, was Tobias gerade beschrieben hat. Also wir haben Zeit zuzuhören, nicht nur dem Körper, sondern auch erstmal jedem, der kommt. Ne? Wir fragen nach, wir interessieren uns nicht nur für das Symptom, sondern für den Menschen an sich. Und das ist eben genau das von der Philosophie her, dass wir über den Tellerrand hinaus, über Symptome hinausschauen, aber auch nicht nur platt sagen, bei den und den Beschwerden machen Sie das und das, weil es im Schulbuch steht oder weil vielleicht die Medikation so anzuraten ist, sondern wir immer wieder versuchen, eine individuelle, ganzheitliche Lösung für Körper, Seele und Geist zu finden. Ne? Nicht nur auf einer Ebene zu bleiben.
Das heißt, wenn die Leute zu euch kommen, dann sprecht ihr erstmal mit ihnen und fangt nicht gleich an irgendwie, sondern schaut, was alles noch dahinter steht.
Genau. Der Ersttermin sieht immer so aus, dass man sich zusammensetzt, erst einmal die Person kennenlernt, nachfragt, nicht nur was die Beschwerden betrifft, sondern auch noch darüber hinaus, also was gewisse Körpersysteme betrifft, was aber auch Unfälle, Stürze betrifft, was vielleicht auch Operationen angeht, also was für Narben und was für eine Geschichte bringt vielleicht der Mensch auch mit, weil hinter einer Narbe steht auch immer eine Geschichte, sei es ein Autounfall, sei es ein emotionales Trauma, sei es irgendetwas anderes. Ne? Stress, Tobias hat es auch schon angesprochen, ist sowieso ein großes Thema. Wir sind immer und überall erreichbar und wann schalten wir dann mal ab? Außer vielleicht auf der Liege. Ne?
Ja.
Einige ist es auch ganz schwer, Stille auszuhalten, können das gar nicht mehr, weil wir tagtäglich immer wieder beduselt werden mit Musik, mit Werbung, mit Bing vom Handy, mit allem anderen. Ne? Also wir sind immer online und darum geht es, dass der Körper auch mal zur Ruhe kommen kann. Und viele Beschwerden erklären sich eben auch unterschwellig immer wieder angefeuert mit dem Thema Stress, auch hormonell über das Langzeitstresshormon Cortisol und vieles andere. Ne?
Und die Fragen, also viele Patienten sind erstaunt einfach, wie lange manchmal auch eine Anamnese, also das Gespräch halt gehen kann, was auch für Fragen gestellt werden. Häufig kommt dann so eine Reaktion, oh, so genau wurde ich das noch nie gefragt. Und ich finde immer, es kann ein wichtiges Indiz sein. Es ist nicht alles relevant, aber es kann manchmal ein Hinweis sein und es sollte halt immer die Kombination sein aus Anamnese und Untersuchung. Dann natürlich das, was der Körper einem auch nochmal präsentiert, wenn man einfach nur mal reinspürt oder reinhorcht. Und das ergibt immer eine Idee. Was hat der Körper gemacht? Warum hat er sich so organisiert? Warum hat er diese Beschwerden entwickelt? Und da möchte man möglichst immer nah an die Wurzel herankommen. Und das können teilweise Ereignisse sein, die viele Jahrzehnte zurückliegen, durch zum Beispiel einen Autounfall. Der Patient sagt auch, das ist schon 30 Jahre vorbei. Aber der Körper vergisst das nicht.
Ja.
Energie in den Körper rein, es kann eine Störung entstehen und das gilt es dann halt einfach auch zu berücksichtigen, dass man einfach auch guckt, wo kommt man möglichst nah an das Anfang, an den Anfang der Kette, dass man einfach da ansetzt, um Heilung einfach auch möglich zu machen, dass der Körper merkt, hier kann ich irgendwie jetzt auch wieder loslassen, ich kann die Struktur entspannen, dass einfach dann der Körper sich wieder anders aufstellt. Es ist immer ein Prozess der Anpassung. Und deswegen fragen wir immer sehr genau, weil manchmal kommen da ganz interessante Hinweise. Und es ist auch immer wichtig, der Patient hat aktuell meistens ein Thema, mit dem er kommt. Aber oft sind da ganz viele Nebenschauplätze. Und wenn man nicht danach fragt, ja, also der Patient hat oft nicht nur Schulterschmerzen, sondern hat vielleicht auch schon lange Sodbrennen, hat lange Kopfschmerzen, hat vielleicht Verdauungsprobleme. Und das sind alles Hinweise, wo man einfach auch mal gucken muss, okay, der Körper hat in mehreren Systemen anscheinend Schwierigkeiten, sich zu regulieren. Und wie hängt das vielleicht miteinander zusammen? Mhm. Das schätzen die Patienten halt sehr, wenn man einfach auch mal genauer nachfragt, weil man auch zuhört. Für viele Patienten ist es auch einfach wichtig, einfach mal gehört zu werden, dass sie ihre Geschichte, ihr Leid, ihre Beschwerden auch einfach mal darstellen können, weil häufig fehlt auch da in der modernen Medizin einfach die Zeit. Wir könnten auch, glaube ich, nicht in 2 Minuten eine adäquate Behandlung machen. Und das ist halt sehr wertvoll in der Osteopathie. Es ist einfach Zeit, Ruhe und Geduld, so wie Daniel. Mhm. Das ist das, was einfach häufig fehlt heutzutage.
Ja, so in meinem Job ähnlich. Ich habe damals die Osteopathie kennengelernt. Vor 10 oder 12 Jahren hatte ich einen schlimmen Unfall und kein Orthopäde konnte mir irgendwie helfen. Und da bin ich an die Osteopathie geraten und da war der Unfall schon ein Jahr mindestens her. Und das hat aber dann, das war das Einzige, was geholfen hat. Und was auch noch interessant war, es hat nicht sofort geholfen. Das hat sozusagen wie was in Gang gebracht. Und Wochen später wurde es dann wirklich immer besser. Das war richtig, war wirklich faszinierend. Seitdem schicke ich auch die meisten meiner Frauen und Babys zum Osteopathen, weil ich immer denke, es gibt vieles, was man wirklich machen kann. Ja. So ganz, ja. Manche denken auch, das ist Chiropraktik. Könnt ihr da nochmal vielleicht eine Abgrenzung? Das habe ich auch schon gehört. Ist das ein Chiropraktiker? Was ist der Unterschied?
Kommt natürlich auch immer darauf an. American Chiropraktik geht auch schon in eine gewisse ganzheitliche Richtung. Der Chiropraktiker, wie wir es hier in Deutschland kennen, ich sage mal, der klassische Knochenbrecher, der nur einrenkt, ne, das ist auch ein Teil natürlich, den ein Osteopath unserer Meinung nach, ich sage mal, vom Handling her können muss, Manipulation auch. Muss, wenn es nötig ist. Mhm. Aber das ist, jeder bringt seinen Werkzeugkoffer mit und füllt ihn so, wie er ihn braucht. Die Osteopathie ist letztendlich dieser Grundstock, dass man sagt, was braucht der Patient gerade, was braucht der Körper gerade. Ich sage mal, eine ganz starre Atlasblockierung wird man gut vorbereiten können, aber wenn es den schnellsten Weg bietet, sollte man in der Lage sein, auch eine Manipulation machen zu können. Aber man sollte vorher gut abwägen, was das mit dem System auch macht. Und deswegen ist es nicht immer angezeigt, auch eine Blockierung mit einer chiropraktischen Technik, wie wir finden, zu lösen, sondern es ist ein ganz kleiner Teilbereich der Osteopathie, auch Manipulation durchführen zu können. Vom Rest her entscheidet der Therapeut dann immer selbst, was braucht man jetzt gerade, was braucht der Körper gerade. Oftmals bringt eine Manipulation eher nochmal Unruhe ins System und feuert das Nervensystem an. Wie wir es gerade schon angesprochen haben, ja, 90% fast der Herren und Damen, die zu uns kommen, da ist das System meistens schon auf einem gewissen Niveau. Da muss man wirklich abwägen, ob eine Manipulation sinnvoll ist oder nicht.
Okay. Das ist halt der Unterschied, würde ich jetzt so behaupten, dass man, wenn dann halt gezielt mal ein Segment auch dann einrenkt oder manipuliert, wie man das dann bezeichnen möchte, und dass man nicht sagt, so, ich gucke jetzt einmal den ganzen Bewegungsapparat durch und jedes Gelenk, was vielleicht irgendwie eine Auffälligkeit zeigt, wird einmal eingerenkt. Es wird halt wirklich ganz gezielt geguckt und es wird auch versucht herauszufinden, ist es auch wirklich eine Störung da. Also es kann auch sein, dass diese Blockade, die da ist, eine Anpassung an ein anderes System ist. Also wenn zum Beispiel der Oberbauch Beschwerden hat, da ist dann immer die Anatomie und Physiologie halt des Nervensystems auch immer interessant. Wenn dann zum Beispiel der Magen eigentlich das Problem ist, Anführungsstrichen, kann es sein, dass der Rücken, das Segment, was den Magen versorgt, eigentlich in eine Blockierung geht. Und dann kann es sein, dass man diesen Wirbel quasi Woche für Woche immer wieder einrenken kann. Aber der Körper macht immer wieder dieselbe Anpassung, weil eigentlich hat er eher den Hilferuf vorne im Magenbereich. Und das muss man halt auch immer abwägen. Das kann man dann klar machen, dass man den korrigiert, den Patienten. Aber es sollte einem schon irgendwie zu denken geben, wenn man das nächste Mal nachtestet und sieht, oh, der Körper hat ja genau das Gleiche schon wieder installiert. Warum machen wir das? Und das ist, finde ich, immer so ein Unterschied. Also es wird jetzt nicht einfach auf Hoffnung alles einmal eingerenkt und das soll dann helfen, sondern es wird, wenn dann, gezielt manipuliert in der Osteopathie. Aber der Grundgedanke ist bei beiden gleich. Ja, es geht ja trotzdem darum, immer den Körper, die Voraussetzung für den Körper zu verbessern, sich selbst zu heilen. Also es teilen sich ja viele Gesundheitsberufe dieselbe Philosophie, aber der Werkzeugkasten und die Herangehensweise sind oft etwas anders.
Jetzt fällt mir noch ein, wie viel Mal muss man denn zu euch kommen und wie lange geht eine Sitzung? Wie lange ungefähr dauert das? Ist das immer gleich oder ist das auch unterschiedlich.
Natürlich immer unterschiedlich, ganz individuell. Ich sage mal, die Sitzung an sich, wir nehmen uns immer roundabout eine Stunde für jeden Termin Zeit. Mhm. Es ist natürlich so, manchmal zum Beispiel bei Säuglingen kann eine Behandlung auch nur 20 Minuten dauern. Ne? Mhm. Kann aber auch bei einem Erwachsenen, der eine lange Geschichte mitbringt, auch eine und eine Viertelstunde dauern. Ne? Dieser Rahmen von einer Stunde ist erstmal von uns gesetzt, aber natürlich gehen wir so weit, es möglich ist, in diesem Zeitrahmen auch immer wieder ganz individuell auf denjenigen ein und machen uns nicht den Stress, das sage ich auch immer bei Neugeborenen. Es geht darum, dass wir als Eltern und als Behandler, als Team fungieren für dieses kleine Etwas und dementsprechend nicht übers Knie brechen und sagen, ah, wir müssen jetzt einmal von oben bis unten durchkommen und jedes kleine bisschen testen, sondern es geht darum, dass man wirklich versucht, auch diesen kleinen Menschen zu verstehen und ihm das Bestmögliche mitzugeben und keine Negativerfahrungen zu konstruieren, mhm, wenn Hunger, Durst oder Müdigkeit so dominant ist, dass das Kind sich nicht wohlfühlt. Mhm. Deswegen dieser Stundenzeitraum ist letztendlich unser gesteckter Rahmen und wir können damit immer noch mal handeln. Auf der anderen Seite, wie häufig, das ist ganz, ganz individuell. Manche Säuglinge sehen wir einmal und dann erstmal nicht. Mhm. Unsere pädagogische Philosophie ist natürlich, dass wir uns wünschen, auch präventiv Kinder zu begleiten, ne? Aber dann eher präventiv. Und wenn wir jetzt auf eine Symptomatik, auf eine Erkrankung oder wie auch immer zu sprechen kommen, dann sagen wir, ein bis drei Behandlungen sollte man sich ungefähr auch Zeit nehmen. Du sagst schon richtig, manchmal braucht es einen gewissen Zeitrahmen, bis die Osteopathie letztendlich zur Entfaltung kommt und du als Patient oder als Mensch auch merkst, das und das passiert jetzt gerade mit mir. Deswegen macht es auch keinen Sinn, ich sag mal, jede Woche osteopathisch sich behandeln zu lassen.
Mhm, immer mit Abstand.
Einen Zeitraum dazwischen zu lassen. Aber das besprechen wir dann immer von Fall zu Fall. Also wir machen das wirklich dann ganz individuell und können dann auch nach der ersten Sitzung schon einen Rahmen geben und sagen, Mensch, vielleicht macht es Sinn, nicht, wir planen immer ein, zwei Termine natürlich auch schon im Voraus nach dem ersten Termin, um eine gewisse Sicherheit zu haben, weil unsere Wartezeiten schon etwas länger sind. Aber damit zu handeln, ist natürlich dann schon wichtig zu sagen, vielleicht ist es sinnvoll, nicht 4 Wochen, sondern eher 8 Wochen zu warten oder ein Vierteljahr. Ne?
Also, also eher so große Abstände, ja.
Ja, ich habe Menschen, die in einem gewissen Rahmen immer wieder auch präventiv kommen, ich sag mal alle 3, alle 4 Wochen, ne, die sich das gönnen. Mhm. Es gibt aber auch, ich sag mal, die man einmal pro Jahr sieht. Ne? Mhm. Wie gesagt, andere, die man nur einmal sieht. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Mhm. Und man kann es tatsächlich von der Krankenkasse auch wiederbekommen. Es gibt manche Krankenkassen, die bezahlen Osteopathie, also meine Kasse zum Beispiel. Und sonst kann man das auch versuchen, ne, dass man das eben nicht alles selber bezahlen muss, man das auch hinterher einreichen kann.
Genau, also im Grunde ist das so, dass es erstmal eine private Leistung ist. Also der Patient oder die Patientin gehen erst einmal in Vorleistung, eine Rechnung dann von ihrem Therapeuten oder ihrer Therapeutin. Und mit dieser Rechnung, und oft ist dann auch das Modell so, dass man vom Arzt sich ein Empfehlungsschreiben oder eine Verordnung ausstellen lassen kann über osteopathische Behandlung. Und man würde dann mit der Rechnung und dieser Verordnung, falls die Krankenkasse diese halt sehen möchte, zu der jeweiligen Krankenkasse gehen. Und je nachdem, das ist von Krankenkasse zu Krankenkasse sehr unterschiedlich. Manche bezahlen 30 € pro Behandlung, andere zahlen 80% des Rechnungsbetrags. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber dann kann man das einreichen und sich auch Geld wiederholen. Das ist selten, dass es über den gesetzlichen Rahmen komplett bezahlt wird. Aber manchmal, wie gesagt, können das schon auch große Teilbeträge sein. Und es lohnt sich immer bei der Krankenkasse mal nachzufragen, ob Osteopathie dort mit im Katalog steht.
Genau, und das damit auch bekannter zu machen und so ein bisschen die Nachfrage zu zeigen. Und dazu ist es aber wichtig, dass man in dem Verband ist, ne? Dass ihr Therapeuten in dem Osteopathenverband seid, dann wird das anerkannt.
Das ist immer für die Krankenkasse natürlich wichtig, dass sie einfach ein Qualitätsmerkmal sehen möchten. Entweder muss man einen Stundennachweis, also erbrachte Lehrstunden sozusagen, nachweisen.
1350 Stunden sind das, genau, die Krankenkassen Richtwert fordern.
Ne? Ja, und oder halt die Zugehörigkeit dann zu einem Verband, weil dies meistens natürlich mit einschließt, dass man eine Ausbildung in so einem Umfang auch absolviert hat.
Ja. Und so das ist jetzt interessant, wenn das eben jetzt jemanden sucht, dass man darauf achtet.
Da gibt es dann auch Listen, also es gibt halt mehrere Osteopathieverbände und da, wenn man das einfach mal in der Internetsuche angibt, dann findet man da auch diese Verbände und da sind immer auch Therapeutenlisten, die dann einfach diesen Qualifikationsnachweis haben und das ist auf jeden Fall immer sinnvoll, sich da einmal zu erkundigen und dann natürlich das Übliche, was man eigentlich heutzutage eh immer macht, einfach auch mal Rezensionen anschauen, jetzt bei Google zum Beispiel gibt es auch oder andere Bewertungsportale und natürlich immer im Bekanntenkreis mal fragen, ne, dass man einfach auch mal fragt, wo hast du gute Erfahrungen gemacht, kennst du das? Mhm. Und dann dieses Gesamtbild ergibt meistens dann immer so den ersten Besuch und letztendlich ist es individuell. Also man kann sich mit 99 Menschen gut verstehen und bei einem passt es einfach
nicht. Ja, die Chemie stimmt, ja.
Ja, ne, und das ist halt immer wichtig. Ja. Also das sagen wir beide auch immer, das Gefühl muss einfach stimmen. Ja, also von unserer Seite als auch von Patientenseite. Und das finde ich ist auch immer fair, wenn man dann auch sagt, oh, irgendwie hat mir das nicht so gut gefallen bei euch, dann ist das auch in Ordnung. Dann sind wir nicht der richtige
Anspruch. Nicht jeder ist für jeden, ja.
Ja.
So, jetzt kommen wir mal zur Schwangerschaft. Was kann denn in der Schwangerschaft helfen? Wann, bei welchen Beschwerden könnte eine Schwangere daran denken, zum Osteopathen zu gehen?
Ja, das können, wie Tobias schon gesagt hat, erstmal jedwede Kontaktgründe sein. Das bedeutet, ich kann als schwangere Frau einfach auch präventiv sagen, ach Mensch, ich möchte zum Osteopathen gehen, möchte mich einfach einmal durchchecken lassen, in dem Sinne, ob die Schwangerschaft gut verläuft, ob für die Geburt vorbereitet werden soll. Es sind viele Schwangere, die zu uns kommen, natürlich mit Schwierigkeiten, was Übelkeit oder was andere Schwangerschaftsbeschwerden betrifft. Zum Beispiel auch Rückenschmerzen ist natürlich am Ende der Schwangerschaft ein
Haupt.
Aber auf der anderen Seite auch, dass Stauungen bestehen, dass vielleicht auch in dem Sinne Belastungsschwierigkeiten bestehen, dass man nicht mehr gut sitzen kann, nicht mehr gut stehen kann, ne? Dass der Druck nach unten ziemlich groß wird, dass auch Unwohlsein besteht, auch kreislauftechnisch Schwindel sind Themen, die bei uns aufkommen.
Bei welchen Beschwerden können denn Schwangere zu euch kommen? Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht?
Ja, vom Grundsatz her, Schwangere kontaktieren uns einmal natürlich auf präventive Art und Weise, dass einfach geschaut werden soll, wie die Schwangerschaft verläuft, ob letztendlich osteopathischer Weise auch gewisse Dinge in den Vordergrund treten, die vielleicht auch in Richtung Ende der Schwangerschaft, sei es die Beweglichkeit des Steißbeins, Kreuzbein thematisch werden können oder auch was den Geburtsprozess an sich betrifft, also wie beweglich ist das Becken oder auch die untere Lendenwirbelsäule. Das sind natürlich Themen, die präventiv oftmals kommen. Auf der anderen Seite natürlich ganz klassische Schwangerschaftsbeschwerden, Übelkeit, Schwindel, kreislauftechnisch Belastungen, aber auch ganz normale Rückenbeschwerden, die natürlich häufig in der Schwangerschaft auftreten oder andere Stauungen, die letztendlich die Beine betreffen, aber auch das Becken betreffen oder auch den Bauchraum betreffen. Das können mögliche Kontaktmöglichkeiten beim Osteopathen sein.
Also mit Übelkeit tatsächlich, habt ihr schon Erfahrung gemacht, dass das dadurch wesentlich sich ändert?
Es ist individuell. Also es gibt Fälle, wo das eine Verbesserung gebracht hat, aber auch Fälle, wo es halt gar keine Änderung gebracht hat. Und da muss man halt auch immer, also das versuchen wir auch immer zu kommunizieren. Letztendlich die Schwangerschaft ist halt einfach ein physiologischer Prozess. Das Kind fordert halt einfach irgendwann auch seinen Raum. Das hormonelle System ändert sich, das Gewebe ändert sich. Das soll ja auch so sein, weil der Körper ja auf die Geburt auch vorbereitet wird. Yeah. Und da ist natürlich auch immer so der Rahmen. Wir behandeln das, was uns anspricht, wo der Körper vielleicht etwas Unterstützung braucht. Und es kann sein, dass das dann ausreicht, dass die Beschwerden sich abmildern oder sogar verschwinden zeitweise. Aber trotzdem ist es ein physiologischer Prozess, Schwangerschaft. Und das finde ich jetzt auch immer wichtig zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit Übelkeit habe ich nämlich jetzt noch nicht so an Osteopathie gedacht und bei Rückenschmerzen schicke ich halt viele der Schwangeren zu euch. Wie ist das denn mit Ödemen, wenn man so sehr viel Wasser einlagert? Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht?
Ja, auch da ist es tatsächlich begrenzt, weil, wie gesagt, natürlich einfach durch die Mechanismen, die da wirken, es einfach zu Stauungen kommt. Wir finden es immer wichtig, den Patienten auch einfach nochmal Übungen mitzugeben, dass man einfach so etwas macht wie Lymphabflüsse anregen, durch Blutungen, ne, den venösen Rückfluss anregen. Da versuchen wir einfach auch immer, was an die Hand zu geben. Aber auch da kann man das System behandeln, anregen. Oft gibt es dann eine Erleichterung, aber wie gesagt, die Grundproblematik bleibt halt dennoch meistens bestehen. Wäre vielleicht was anderes, wenn man das in einer sehr hohen Frequenz machen würde, sehr regelmäßig machen würde. Aber wie schon gesagt, meistens sieht man die Patienten dann alle paar Wochen und da sind meistens nicht die gewaltigen Effekte zumindest zu merken.
Okay. Ja, das kommt immer, wie Tobias das schon gesagt hat, auf jeden Fall einzeln an. Ne? Zum Beispiel Übelkeit oder Stauungen. Ja, wo ist die Ursache wiederum? Ne? So wie wir es vorher besprochen haben. Und das kann bei deutlicher Übelkeit, das ist ein normaler Verlauf in der Schwangerschaft, dass auch Übelkeit bestehen kann. Aber wenn unter der Behandlung herauskommt, dass ein Sturz auf Steißbein aufgrund von einem Treppensturz vor 5 oder wie viele Jahren auch immer, ne, ein Träger fürs Nervensystem ist und das Nervensystem natürlich über die Schwangerschaft nochmal überreguliert und dekompensiert, dann haben wir dort einen Einfluss, wenn wir letztendlich Kreuzbein, Steißbein behandeln, genauso wie bei Stauung zum Beispiel. Natürlich wächst das Volumen des Bauches, aber wenn es vielleicht über Operationsnarben oder anderes nochmal vielleicht einseitige Stauungen dominant sind und wir über die Narbenregion, aber auch vielleicht über die Beweglichkeit der Bauchorgane oder des Zwerchfells, vielleicht auch über die Schädelbasis Entlastung schaffen für diese horizontalen Zentren, dann ist zumindest eine Verbesserung möglich. Ganz individuell, natürlich, wenn das Volumen des Bauches zunimmt, wird das wiederum schwieriger, weil die Narbe besteht als Beispiel und wir können an der Narbe, an der Strukturveränderung, das sind die Grenzen der Osteopathie, Struktur, eine strukturelle Läsion, also die Narbe können wir nicht wieder zu freiem Gewebe machen, sondern wir können die Narbe behandeln, dass sie flexibler wird, dass sie dehnbarer, beweglicher wird, auch in den tieferen Zentren und vielleicht weniger Einfluss auf den umliegenden Bereich hat. Aber an der Narbe ändern wir dann leider manchmal nichts mehr.
Ja, ne? Gut, die kann man ja nicht wegzaubern.
Klar. Genau, das kann immer wieder dann ein Trigger sein, warum vielleicht die Patienten auch gerade in der Schwangerschaft sagen, ah Mensch, ja, das war komplett weg für so lange Zeit, aber es kommt dann wieder, ne? Weil hormoneller Einfluss, weil der Körper sich eben deutlich verändert, so schnell wie sonst nie außerhalb des ersten Lebensjahres.
Das Bild ist immer... das kann man auf jedes Beschwerdebild, aber halt auch auf die Schwangerschaft übertragen. Ein Mensch ist gesund und hat keine Beschwerden, wenn der Körper es gut alleine schafft, sich zu kompensieren. Alles, was ihm in seinem Leben auf jeglicher Ebene geschehen ist, ob es Unfälle sind, emotionale Traumata, wenn der Körper schafft, das zu kompensieren, sich in einem Gleichgewicht zu befinden, dann geht es dem Menschen gut, er ist gesund. Und da ist immer ein schönes Bild, man hat ein großes Fass voll Wasser und im Laufe seines Lebens wird dieses Fass immer voller und natürlich die Schwangerschaft fordert den Körper ja auch nochmal immens heraus. Das heißt, das Fass kann dann sein, dass es dann irgendwann überschwappt. Es können sein, dass Beschwerden, die der Patient noch gar nicht kennt, auftreten. Es können sein, dass alte Beschwerden, die vielleicht lange nicht da waren, wieder aufflammen. Und die Behandlung.
Sich verstärken, ja.
Genau, die Behandlung soll im Grunde die Kompensationsfähigkeit des Körpers wieder verbessern. Das heißt, man aus diesem Fass herausschöpfen, dass er besser selbst regulieren kann. Und deswegen ist es halt auch in der Schwangerschaft, wie Daniel das schön gesagt hat, der Körper muss sich auf einmal ganz gewaltig kompensieren, weil natürlich statisch Einflüsse kommen durch das Gewicht des Bauches, hormonell verändert sich eine Menge. Und da kann halt wirklich die osteopathische Behandlung ansetzen, dem Körper einfach zu helfen, wieder ein Gleichgewicht zu finden.
Ja, das Bild mit dem Fass, das benutze ich auch immer, das ist echt schön. Ja. Kann man denn für die Geburt, wenn man jetzt sagt, die Geburt steht kurz bevor, kann man was tun, um die Geburt zu erleichtern? Gibt es da so, dass man sagt, oh, das ist gut, nochmal vorher zum Osteopathen zu gehen vor der Geburt?
Ja, vom Grundsatz her fassen wir es natürlich so auf, dass man ein Check-up vor der Geburt machen kann. Nicht für jeden ist das was, sondern ich finde immer, es ist ganz wichtig, auch die Frauen in der Schwangerschaft auch so selbstsicher und nicht zweifeln zu lassen, sondern wenn die Frau ein gutes Körpergefühl hat und für sich entscheidet, ich fühle mich wohl und in der Schwangerschaft läuft alles rund und ich blicke wirklich sehr positiv auf die Geburt, dann würde ich sagen, genauso weiter und die Frau eher bestärken und nicht sagen, ah, wir suchen jetzt die Nadel im Heuhaufen.
Ja. Sondern,
das Ziel ist immer, für denjenigen wirklich so bestärkend wie möglich, gerade in dieses grandiose Ereignis von Geburt zu gehen. Ne? Und wenn eine Frau sich sicherer fühlt und sagt, ah, ich möchte nochmal zum Beispiel die Beckenregion, ob Steißbein, Kreuzbein, Beckenschaufeln diese Dehnung gut mitmachen können, das nochmal überprüfen lassen oder das fasziale System oder den Beckenboden nochmal anbehandelt haben, dass vielleicht auch die Flexibilität nochmal vergrößert wird, ist das durchaus legitim, also wirklich für die Geburt vorsorglich zu arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall kein Muss. Gerade möchte ich jede Schwangere bestärken, eher darin, sich auf sein Körpergefühl zu verlassen und sich zu vertrauen. Manchmal hat man einen Anflug von Gefühl und sagt, ah, ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut. Dann gerne.
Wenn die Geburt vorbei ist, was und es passiert ja oft, dass da hinterher man irgendwelche Beschwerden hat, zum Beispiel so eine Füßenlockerung oder so. Ab wann nach der Geburt könnte denn eine Frau zu euch kommen? Gibt es da ein Limit, dass man sagt, lieber erst mal noch ein paar Wochen warten? Oder wie macht ihr das?
In der Theorie unmittelbar. Erfahrungsgemäß lasse ich gerne sowohl den Kindern als auch den Frauen immer ein ganz bisschen Zeitraum, um zu schauen, schafft der Körper das von alleine zu regulieren. Ja. Das finde ich ist einfach erfahrungsgemäß der etwas bessere Weg. Aber auch da kommt es natürlich auf den Leidensdruck an. Also manche Frauen, denen geht es nach der Entbindung überhaupt nicht gut. Die haben entweder stark. Manchmal kommt es ja auch zu nicht so glücklichen Entbindungsverläufen, dass vielleicht ein Notkaiserschnitt gemacht werden muss, was ja auch einfach ein emotionales Trauma auch oft ist. Und allein auch da schon ins Gespräch zu gehen, auch manchmal auch einfach nur zuzuhören, weil das macht natürlich einfach auch was mit der Familie. Ja, und das kann einfach schon wertvoll sein. Und das kann natürlich auch möglichst zeitig geschehen, wobei auch da einfach vielen gar nicht bewusst ist, dass eine osteopathische Behandlung auch solche Sachen mit aufgreift, solche Themen. Ja, es ist nicht nur einmal ein Durchchecken des Körpers, sondern es geht halt immer um den ganzen Menschen. Und manchmal, ich finde mal ein sehr schönes Beispiel, wenn ich ein ganz bisschen ausholen darf, ein Baby, ein Säugling ist unheimlich unruhig, ist immer am Schreien, kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Und der Grund dafür, der sich dann in der Behandlungssituation herauskristallisiert hat, ist, dass die Mutter einfach ganz große Schuldgefühle hatte, weil sie einen Notkaiserschnitt durchleben musste. Und sie hatte das Gefühl, sie konnte dem Kind nicht eine normale Entbindung möglich machen. Mhm. Und allein nur dieses Thema aufzudecken, ganz offen, auch unter viel Tränenfluss, darüber zu sprechen, hat der Familie, der Mutter unheimlich geholfen. Und in diesem Zuge hat es tatsächlich auch dem Kind weitergeholfen. Das Kind hat es irgendwie gespiegelt, reflektiert. Und deswegen ist es schon sinnvoll, frühzeitig ruhig nach einer Entbindung zu kommen. Vor allem, wenn halt irgendwo, ich sag mal, Besonderheiten dann bei der Geburt passiert sind. Aber trotzdem ist es auch immer wichtig, dem Körper ein ganz bisschen Zeit zu geben, im ganzen System, der Familie, erstmal anzukommen, sich zu regulieren, ein gemeinsames Gleichgewicht zu finden und dann auf jeden Fall auch nochmal zu schauen.
Das sind die Fälle sozusagen, wo ich immer sofort hellhörig werde und wenn zum Beispiel ein Baby so besonders weint und man nicht richtig den Grund rausfindet, die ich dann immer zum Osteopathen schicke. Was könnte denn noch passiert sein mit dem Baby? Also wann sollten Eltern noch hellhörig werden oder könnten an Osteopathie denken, was das Baby betrifft?
Also klassisch, Tobias, da kannst du mir auch nochmal helfen. Ich glaube, es wurden schon Studien gemacht, was die Hauptkonsultationsgründe sind. Das sind als Beispiel Stillschwierigkeiten, also Trinkschwierigkeiten der Kinder, einseitige Bewegungseinschränkungen, das Kind dreht nur den Kopf zu der einen Seite, ein abgeflachter Hinterkopf, Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten, dass die gar nicht zur Ruhe kommen, die Kinder, genauso wie Bauchschmerzen, Koliken, ne, die 3-Monats-Koliken, ich sage mal, das ist so ein Begriff, der bekannt ist, aber darüber hinaus über 3 Monate, dass es da Schwierigkeiten gibt, genauso wie Entwicklungsschwierigkeiten oder Verzögerungen, genauso wie das Kind dreht sich nicht oder kommt nicht ins Krabbeln oder sonstiges. Ne? Habe ich was vergessen?
Ich weiß jetzt nicht, ob du es gesagt hast, so Saugschwäche zum Beispiel auch. Also es sind oft so Sachen, die funktionell zu tun haben mit dem Kopfgelenksbereich, mit dem Hinterkopf, wo halt einfach die Hirnnerven auch ihren Verlauf haben und wo es zu Irritationen dann durch den Geburtsprozess kommen kann. Und das sind dann oft halt so diese gängigen Beschwerden, die Säuglinge so aufweisen. Also es ist sehr häufig in der Region der Halswirbelsäule und des Hinterkopfes irgendwo eine Störung zu finden. Aber auch da muss man halt immer betonen, das sind eigentlich schon fast eher Erfahrungswerte. Es gibt leider immer noch viel zu wenige Studien, die tatsächlich auch diese Zusammenhänge untermauern oder beweisen. Genauso kann man auch nie sagen, ja, wenn wir das behandeln, dann hat das Kind nicht mehr diese Beschwerden. Es ist halt da immer individuell. Wir behandeln das, was wir finden, was wir individuell für uns ausfindig machen können. Aber das sind eigentlich so die gängigen Beschwerden, mit denen die Eltern auch zu uns kommen. Mhm. Ja, weil sie einfach auch von kinderärztlicher Seite da an Grenzen stoßen, wo einfach gar nicht genauer geschaut werden kann, auch auf der Ebene, sage ich mal, die wir einfach mit unserem Tastsinn auch haben. Und da ist halt, wie gesagt, manchmal ist es nur ein Durchchecken, einfach zu schauen, geht es meinem Kind gut? Es hat eigentlich keine Beschwerden, die so auffällig sind, oder wirklich auch Sachen, die die Eltern auch massiv belasten dann. Ne? Und die merken, meinem Kind geht es gar nicht gut, es hat Schmerzen, warum schreit es die ganze Zeit, mache ich irgendwas falsch? Das ist ja gerne bei Müttern von dem ersten Kind, ja, dass einfach viel Unsicherheit auch da ist. Und das ist eigentlich so das, was wir dann auch versuchen, immer mit abzuhandeln in der Behandlung.
Du hattest vorhin, Daniel, gesagt, abgeflachter Hinterkopf. Was bedeutet das? Was ist das für ein Zusammenhang?
Die sogenannte Plagiozephalie, also dass Kinder, die, ich übertreibe jetzt bewusst, nur auf dem Rücken liegen. Natürlich ist das Gewebe auch der Kleinen besonders formbar und beweglich. Und das bedeutet,
du meinst nicht direkt nach der Geburt, sondern wenn die eine Weile schon auf der Welt und immer auf dem Rücken liegen. Aha, okay.
Natürlich passiert es auch nach der Geburt. Als Beispiel, dass über den Geburtsprozess natürlich Drücke wirken und da auch die Schädelbasis-Irritation zeigen kann, ne? Dass zum Beispiel das Kind, ja, was heißt unförmig aussieht, aber dass ein Auge total groß ist oder ein Nasenloch.
So, bisschen da schief gedrückt, ja.
Sich zu entspannen, gerade als Eltern auch die ersten Tage und Wochen zu entspannen, ne? So wie Tobias das schon gesagt hatte, erstmal ankommen lassen. Bei meiner Tochter habe ich so gemacht, ich habe 4 Minuten nach der Geburt eben versucht, auch die Schädelbasis nochmal in dieser Bewegung zu unterstützen, weil ich einfach ja direkt dabei war und sie da auch nochmal ja regulativ unterstützen konnte. Das war einfach ganz toll, dass innerhalb von 10 Minuten ne, sich dieses kleine Etwas wirklich entfaltet hat. Und das war für mich extrem beeindruckend. Und deswegen ja, gebe ich da Tobias nochmal recht, dass wir in der Theorie, also es gibt auch, ich glaube in Frankreich, ich glaube in Belgien auch, ne, Osteopathen, die in den Krankenhäusern letztendlich auch die Säuglinge dann schon begleiten. Ja, genau. Aha. Auch die gebärende Frau behandeln können, das System unterstützen können. Und da geht es nicht um das Becken oder um irgendetwas ganz spezifisch, sondern einfach global, wie wir es gesagt haben, den Körper in diesem Prozess der Geburt, in dieser Stresssituation zu regulieren, genauso wie kurz nach der Geburt auch die Kinder zu regulieren.
Das ist natürlich ideal, wenn jemand mit im Kreis war. Also jeder sollte sich einen Osteopathen als Partner suchen. Der ist dann automatisch dabei. Also ich schicke besonders die Frauen, wo ich vor allem Saugglocke, das ist für mich so das, wo ich die immer zum Osteopathen schicke, weil eben da wird ja so an dem Baby gezogen, da kann man sich ja vorstellen, dass da irgendwas aushakt, keine Ahnung, wie man das nennt. Das auf jeden Fall und auch bei Notkaiserschnitt, wenn es jetzt wirklich ganz schnell gehen muss, wenn dann das Baby schnell aus dem Bauch rausgezerrt werden musste oder so. Und auch bei ganz langen Geburten, wo das vielleicht sich nicht richtig eingestellt hat, wo man lange lagern musste und so. Da sage ich auch immer sofort, geht so, macht euch einen Termin beim Osteopathen. Und was auch was vielen Eltern nicht so auffällt, wenn die Babys wirklich, was du vorhin schon gesagt hast, den Kopf immer auf eine Seite drehen, das ist noch auffällig. Dann sage ich immer zuerst, legt es mal andersrum ins Bett, damit das Licht auf der anderen Seite ist. Ob das sich dann ändert und wenn nicht, das ist ein wichtiger Punkt, ne, diese Einseitigkeit. Oder wenn die Babys an einer Seite gut trinken und an der anderen Seite nicht, da ist es auch auffällig, dass sie dann eventuell ihnen was wehtut und sie deshalb, im hinteren Bereich was wehtut, sie deshalb nicht trinken und es gar nicht am Saugen, an der Brust, an der Mama irgendwie liegt, sondern daran. Das ist so was Wichtiges, finde ich. Habt ihr sonst noch irgendwie Erfahrung, was mit Babys, was oder irgendwelche Beispiele oder so?
Also alle Geburtskomplikationen, also wie gesagt, ne, die Saugglocke ist immer wichtig,
ja.
Kaiserschnitt allgemein, sehr lange Geburten, aber auch sehr kurze, sehr schnelle Geburten. Also es gibt ja natürlich auch Babys, die kommen dann schon in 20 Minuten.
Ja, auch so eine Sturzgeburt, ja.
Man muss sich halt immer bewusst sein, dass unheimliche Kräfte in kurzer Zeit auf einen kleinen Körper einwirken. Und das Gewebe ist zwar formbar, aber trotzdem können da einfach auch Traumata entstehen. Und da ist dann immer die Fragestellung, schafft das Kind es von alleine zu regulieren? Mhm. Oder braucht es einfach nochmal einen Impuls von außen? Und deswegen alles, was irgendwie mit schwierigen Geburten zu tun hat, ist auf jeden Fall wichtig, einmal nachschauen zu lassen. Ansonsten, ich finde immer, das Gefühl ist wichtig. Also Eltern haben einfach auch ein Gefühl, mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht. Ich meine, die Eltern sind ja auch oft im Austausch mit anderen Eltern, mit anderen Paaren, wo man dann irgendwie hört, oh, meiner macht das irgendwie gar nicht und warum macht deiner das so? Ja, und auch manchmal einfach Halt zu geben, ja, einfach mit den Eltern darüber zu sprechen, auch die Gewissheit, ah, so scheint meinem Kind nicht zu fehlen. Man findet ehrlicherweise immer irgendetwas, aber die Frage ist auch, ist das auch wirklich behandlungsbedürftig oder kann man das einfach dem Körper auch so überlassen? Mhm. Und, einfach so diese Sicherheit auch mitzugeben. Und das finde ich halt einfach immer wichtig. Also ich rede immer sehr, sehr viel tatsächlich während der Kinderbehandlung, anders als bei Erwachsenen. Da bin ich eigentlich immer eher ruhig und lass den Patienten auch still werden. Aber ich finde immer, die Situation mit den Eltern ist wichtig, dass man den Eltern einfach möglichst viel an die Hand gibt. Was können sie vielleicht auch unterstützend alleine zu Hause machen? Wie ist das manchmal mit dem Handling? Was kann man da nochmal an Tipps mitgeben? Und dafür sind die Eltern auch immer sehr, sehr dankbar. Also meistens dankbarer als für die eigentliche Behandlung am Kind selber.
Mhm. Ja, anfänglich schon gesagt, dass man sieht eben bei einer osteopathischen Behandlung und da die Eltern mit ins Boot zu holen und ja, vielleicht auch verständlich zu machen, was man da macht und warum man etwas macht. Genauso wie, ja, ich glaube, wir als Eltern insgesamt, jeder möchte nur das Beste für sein Kind. Mhm. Und ja, da zu verstehen, wie ich vielleicht auch zu Hause etwas tun kann, ist ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, und ich finde es jetzt auch wichtig, diesen Hinweis auf die Osteopathie, weil viele Eltern, die gehen dann zur Stillberatung und zum dahin und dorthin, aber eben auch mal in diese Richtung zu gucken und zum Osteopathen zu gehen. Ich habe viele, die dann sagen, wow, das hat ganz viel gebracht. Und ich habe noch ein ganz, ganz interessantes Beispiel, wo ich auch noch nicht so viel wusste über Osteopathie. Ich hatte eine Freundin, also ich habe eine Freundin, deren Tochter war 14 und konnte nicht Fahrrad fahren. Die konnte einfach nicht, das hat einfach nicht geklappt. Und die haben alles Mögliche versucht, bis sie dann irgendwann zum Osteopathen da geraten sind. Und es war tatsächlich, dass am Anfang des Lebens irgendwas nicht gut reguliert war. Also das war auch, glaube ich, ein Notkaiserschnitt. Und durch diese Osteopathie hat dann dieses 14-jährige Mädchen irgendwann Fahrrad fahren können. Und das hat mich so beeindruckt. Das fand ich echt toll. Und wenn man das eben mit dem Baby, wenn man mit dem Baby schon ganz, ganz leicht regulierend eingreift, dann muss sowas gar nicht erst passieren, ja?
Genau. Also ein sehr Eindruck oder eigentlich mein eindrucksvollstes Beispiel, wo ich selber einfach baff war. Es war ein junges Mädchen, die ist mit 5 Jahren zu mir gekommen, ganz introvertiertes, ganz schüchternes kleines Mädchen. Eigentlich keinerlei Schmerzen hatte, aber immer so diese Auffälligkeit hatte, mit ihrem Stirnknochen immer irgendwo reinbohren zu wollen. Also immer bei der Mama zum Beispiel an den Körper gedrückt oder auch teilweise irgendwo an Objekten. Und da hatte ich das Mädchen auch mehrere Male behandelt und die ersten 2 Male passierte gar nichts, war keine Änderung. Und dann war diese Familie im Urlaub bei Verwandten, das waren Spanier, die haben ihre Verwandtschaft besucht. Und da hatten auf einmal die Verwandten gesagt, was ist denn mit eurer Tochter passiert? Die ist ja komplett aufgedreht, die war auf einmal extrovertiert, die ist auf alle Leute zugegangen, hat diese komplette Schüchternheit abgelegt. Und das war dann auch, als sie dann nach dem Urlaub wieder bei mir waren. Vorher war das so hinter Mama versteckt, ganz viel Angst gehabt, auch in den Behandlungsraum zu kommen. Und sie ging von sich alleine freudig schon auf die Liege, hatte sich hingelegt, die war die ganze Zeit am Reden. Und ich konnte das selber kaum glauben. Aber da kann man auch sehen, auf welcher Ebene manchmal wirklich sowas auch passieren.
Ja,
wenn man irgendwo eine Handbremse löst und auf einmal blüht das komplette System auf. Und das ist für mich eine wunderschöne Erfahrung.
Ja, toll. Ja, so viele Sachen, an die man gar nicht denkt, ja, wo man so einfach mal mit im Kopf haben könnte, Osteopathie könnte ein Weg sein.
Ja.
Ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir das, haben wir noch irgendwas vergessen? Das war jetzt.
Ach, haben wir. Sehr.
Dann erzählt doch mal, ihr habt einen YouTube-Kanal und wo ihr ganz viel teilt, erzählt doch da noch mal kurz davon.
Ja, wir haben einen YouTube-Kanal, Knob und Niehaus, ganzheitliche Gesundheit nennt sich der. Und da ist uns, ich sag mal, die Intention damals war es wirklich, demjenigen, der zu uns kommt, auch Menschen in Deutschland und natürlich jedem Interessierten, einen Kanal zu bieten, weil uns diese ganzheitliche Gesundheit eben wichtig ist. Und auf den Themengebieten, die wir jetzt schon angesprochen haben, also da gibt es Videos zu Säuglingen, warum vielleicht auch die Bauchlage für die Säuglinge wichtig ist, aber auch gleichzeitig eben zum Thema Stress, hormoneller Einfluss über das Langzeitstresshormon Cortisol, genauso wie zum Thema Blutwerte, Nährstoffe, Vitamine, also all das, was uns beschäftigt, genauso wie Übungen in unserem Alltag, was wir vielleicht dir oder jedem Interessierten an die Hand geben möchten, was man so auch zu Hause machen kann. Denn das Ziel ist ja immer, wie wir schon gesagt haben, nicht nur die Eltern zu informieren, was sie mit dem kleinen Neugeborenen machen können, sondern die Verantwortung für die eigene Gesundheit tragen wir selbst. Und wir als Osteopathen können da mitwirken, können dafür wirken. Aber auf der anderen Seite steht und fällt es mit der Eigenverantwortung. Und wir möchten dich da draußen unterstützen, für deine Gesundheit loszugehen und zu schauen, okay, was kann ich tun? Wo kann ich denn vielleicht auch nochmal sensibel sein in diesem Bereich? Als Beispiel, Vitamin D fällt uns immer wieder bei uns in der Behandlung auf. Vitamin D hat so viele wichtige, ja, Aufgaben im Körper und oftmals wird es eben unter den Teppich gekehrt. Da findest du ganz viele Videos zum Thema Vitamin D und warum es vielleicht auch wichtig ist, das nochmal zu überprüfen. Aber eben auch an Übungen und an allem anderen, was für uns ganzheitliche Gesundheit ausmacht.
Mhm. Ja, sehr, sehr empfehlenswert.
Für Gesundheit zu schaffen. Ja, dass man viele Menschen oder eigentlich jeder Mensch läuft mit irgendeinem Rucksack an Beschwerden durch den Alltag und manchmal kommt man gar nicht auf irgendwelche Lösungsansätze. Und manchmal ist es einfach nur, man sieht dann ein Video und man bekommt eine Idee, in welche Richtung man auch einfach mal weiter.
Ein Impuls, ja, so mal, ja.
Das ist für uns einfach wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen. Ich sag mal, Übungen kriegt man mittlerweile bei YouTube überall. Da haben wir auch mittlerweile einfach die gängigsten Sachen, vielleicht auch Übungen dabei, die manche noch nicht kennen. Aber wir versuchen einfach immer, möglichst viele Spektren abzudecken, Ideen einfach darzustellen, dass jeder Mensch sagen kann, so, ich gehe jetzt los, ich kann mir irgendwie weiterhelfen, weil ansonsten ist man einfach in diesem Dschungel verloren. Ne? Man Information und wir wollen versuchen, dem Ganzen einfach nochmal eine Richtung zu geben. Ja.
Mir fällt doch noch eine Frage ein. Wenn Eltern unerfüllten, also noch nicht Eltern, einen unerfüllten Kinderwunsch, habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht?
Ja und nein. Es ist natürlich immer die Frage, ist es tatsächlich die Behandlung, die dieses bewirkt hat? Ich habe zwei Erfahrungen gehabt. Also ich habe mehrere Patientinnen auch gehabt mit Kinderwunsch, wo es auch tatsächlich meines Wissens nach nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Aber ich habe auch positive Beispiele, wie gerade schon gesagt, wo wirklich unmittelbar danach auch die Nachricht kam, dass es dann zu einer Schwangerschaft gekommen ist. Aber ich glaube, dass es einfach auch da wichtig ist, wieder viele Faktoren zu berücksichtigen. Wir versuchen aufzuklären, wie ist das mit der Nährstoffversorgung? Was kann man auch noch machen? Thema Stress ist oft natürlich da, allein durch die Behandlung, dass man vielleicht auch mal das Nervensystem auf ein gesundes Level runterfährt. Sowas kann zum Beispiel auch sein, dass auf einmal alles zusammenkommt und dann der richtige Zeitpunkt ist. Also da habe ich zumindest zwei Erfahrungen gehabt, wo die Frauen auch unmittelbar danach gesagt haben, ihre Behandlung hat funktioniert.
Oh, wie schön.
Weil ich das nur als Vorstein natürlich sehe.
Ja.
Aber wie schon gesagt, also die Osteopathie ist einfach für alles anwendbar. Man halt einfach den Menschen als Ganzes unterstützt und nicht nur sagt, ich arbeite jetzt nur Richtung Kinderwunsch, sondern ich gucke, was spricht mich an, wie kann ich dem Körper helfen? Mhm. Und im Optimalfall geschieht dann ein kleines Wunder.
Richtig. Ja,
dass man wirklich den Menschen sehen muss und nicht, ich sag mal, den Grund, warum man kommt. Na klar, ist der für uns wichtig. Aber im Umkehrschluss zählt dann immer der ganze Mensch. Und gerade unerfüllter Kinderwunsch hat auch aus meiner Erfahrung so viele Facetten, auch emotional ganz viele Facetten, weil natürlich jeder, der einen unerfüllten Kinderwunsch hat, du wirst das nachempfinden können. Der Druck steigt von Monat zu Monat.
Ja.
Immer mehr Druck, du gehst los, du untersuchst rechts, du untersuchst links und wenn dann nichts herauskommt, hinterher fragt man sich selbst und dahingehend ist es natürlich, wie Tobias das schon gesagt hat, Stress ein ganz großes Thema, auch in unserer heutigen Gesellschaft. Ich finde immer wieder wichtig, man darf darüber sprechen. Wir sind dann oftmals ein Ventil, wo sich diese Energie auch lösen darf, wenn man darüber spricht, weil ich erlebe es in meinem Umfeld nicht so sehr, aber ich glaube, dass es trotzdem ein großes Thema ist, dass man nicht darüber spricht, wir möchten schwanger werden, es klappt aber nicht und wir waren schon überall. Ne? Das bespricht vielleicht mit dem besten Freund oder der besten Freundin, aber nicht in einer breiten Gruppe, ich sag mal, an einem Abend. Und ich finde, das ist wichtig, weil so viele heutzutage haben einen erfüllten oder nicht erfüllten Kinderwunsch. So das ist ein ganz großes Thema und das ist überhaupt in dem Sinne nicht schlimm, sondern man darf darüber sprechen und immer wieder für uns als Aufgabe, ja, diesen Weg zu ebnen, auch denjenigen offen zu machen in der Physiologie, das, was wir in unserer Behandlung haben, genauso wie auch mit Worten darauf vorzubereiten, dass das okay ist und dass man manchmal auch das Ganze laufen lassen kann und dem Leben vertraut, genauso wie der Gesundheit vertraut. Und dann geschehen Wunder, wie Tobias es schon gesagt hat. Und ob wir dann einen Teil über unsere Behandlung dazu beigetragen oder nicht, ist vollkommen zweitrangig, sondern wichtig ist letztendlich, dass dieses Glück uns alle mit inbegreifen kann.
Ja, und dass man eben als Eltern oder als noch nicht Eltern einfach mal in jede Richtung denken kann und auch mal eben die Osteopathie in Betracht ziehen kann. Das ist ja schon mal.
Genau.
Ja. Gut. Ich danke euch ganz herzlich für dieses schöne Interview.
Danke für deine Zeit.
Genau.
Dann. Tschüss.
Ja, tschüss. Ja.